Schlafen ist für Weicheier. Das hat Margaret Thatcher mal gesagt und am Ende war sie knackedement. Zufall? Die Wissenschaft sagt eher nicht. Deswegen erkläre ich euch heute den Link zwischen Schlafmangel und Neurodegeneration und Demenzrisiko. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Sleep is for wimps. Das war das Originalzitat von Margaret Thatcher, der Politik-Ikone aus dem Vereinigten Königreich. Und die hat sich immer damit gerühmt, dass sie nur 4 Stunden Schlaf brauche. Und wenn man in unsere Gesellschaft guckt oder ich mich an die Zeit in der Medizin im Krankenhaus zurückerinnere, dann war das auch so, dass es heroisch dazugehört hat, dass man eben harter Hund ist, wenn man wenig schläft. Und wenn man viel Schlaf braucht oder sich den gönnt, dann wird das so assoziiert mit Faulheit und Trägheit und Inkompetenz. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist meine Meinung, aber für die habe ich gute Gründe. Weil wenn wir den Tanz der Erkenntnis tanzen und uns verschiedene Studiendaten ansehen und gucken, in welche Richtung die gehen, dann ist das ziemlich eindeutig. Das erste Indiz dafür, dass Schlafmangel ein erhöhtes Demenzrisiko erstmal mit sich bringt, das haben wir aus epidemiologischen Daten. Also wenn wir uns große Bevölkerungskohorten angucken, dann gibt es zum Beispiel eine Erhebung mit über 2800 Probanden und da hat man gesehen, dass diejenigen Probanden, die 5 Stunden oder weniger schliefen, ein erhöhtes Demenzrisiko um 104% hatten. Also das hat sich einfach verdoppelt im Vergleich zu denjenigen, die eben mehr geschlafen haben. Und das ist eine relativ neue Studie aus 2021. Da gibt es aber viele, die also eine Erhöhung des Gesamtmortalitätsrisikos, aber eben auch spezifisch in Bezug auf das Demenzrisiko nahelegen. Das heißt, man kann in diesen epidemiologischen Daten ein erhöhtes Demenzrisiko beobachten und wir können auch erklären, warum das so ist. Wir können den molekularen Mechanismus beschreiben. Da gibt es letztlich viele. Man kann über chronische Entzündungen und Insulinresistenz sprechen, aber ein Beispiel, das ich besonders schön finde, das ist das glymphatische System, also nicht das lymphatische System. Die Lymphe und der Abtransport von Giftstoffen über die Lymphe, das kennt jeder, sondern das glymphatische System. Das ist 2012 entdeckt worden und es ist praktisch das Lymphsystem des zentralen Nervensystems. Also das glymphatische System rührt von, oder die Namensgebung rührt von den Gliazellen. Das sind so bestimmte Nervenzellen, die wir im zentralen Nervensystem auch haben. Und da gibt es also das glymphatische System. Und was passiert da? Das ist wie eine Art Drainage- oder Abflusssystem, so wie das lymphatische System auch. Und zwar ist es so, dass im Tiefschlaf vor allen Dingen die Nervenzellen etwas schrumpfen. Das heißt, dazwischen ist dann auf einmal mehr Platz und da wird das Nervenwasser durchgespült und transportiert dann alte Proteine, die wir nicht mehr brauchen, ab. Und das ist ja ein Faktor, der zumindest zur Demenzgenese beiträgt. Diese Plaque-Hypothese, dass wir Beta-Amyloid und Tau-Proteine im Hirn haben und die akkumulieren und dann verkleben die irgendwie unser Gehirn. Darauf wurde die Neurodegeneration früher reduziert und das ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Da haben wir ganz einen bunten Blumenstrauß an Faktoren, die in die Pathogenese der Neurodegeneration und der Demenzerkrankung reinspielen. Aber diese Anlagerungen von alten Proteinen, die ist auch ein Faktor. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn das glymphatische System im Schlaf und vor allen Dingen im Tiefschlaf gut aktiviert werden kann und dieser Abtransport funktioniert, dann wird das entsprechend wegtransportiert. Das zentrale Nervensystem, also unser Gehirn, ist das los und alles ist gut. Wenn wir zu wenig schlafen oder schlecht schlafen, dann haben wir entsprechend weniger von diesem Abtransport. Entsprechend lagern sich diese alten Proteine verstärkt im Hirn an und dann haben wir irgendwann die Demenz. Das bedeutet, wir haben die epidemiologischen Daten, wo wir die Risikoerhöhung sehen. Wir haben einen Hinweis darauf, der erklärt, warum diese Risikoerhöhung stattfindet. Und dann gibt es tatsächlich auch Interventionsstudien, zum Beispiel eine aus 2018 von Chokri, Kuyori und Kollegen. Da haben die die Probanden eine Nacht, haben die denen Schlafrestriktionen auferlegt. Die durften nicht schlafen. Und dann hat man gemessen, wie diese Plaque-Akkumulation, also diese Beta-Amyloid-Plaques zum Beispiel, wie die sich im Nervenwasser verändern und ob man da vermehrt von diesen alten, nicht mehr gebrauchten, dysfunktionalen Proteinen nachweisen kann. Und es war tatsächlich so. Und es war auch nicht reversibel. Das heißt, eine Nacht hat quantifizierbar da einen Unterschied gemacht. Das heißt, diese Daten, die sind total im Einklang und deuten darauf hin, dass Margaret Thatcher damals ziemlich Nonsens erzielt hat in Bezug auf den Schlaf. Und das erzähle ich euch jetzt nicht, um euch Angst zu machen, weil das ist natürlich ein schmaler Grat. Ja? Ihr hört jetzt, boah, nur eine Nacht Schlafmangel und dann hat man direkt irgendwie so komische Plaques in der Birne. Das gehört total zum Leben dazu, dass man auch mal schlecht schläft. Das ist auch nicht gefährlich, da muss man überhaupt gar keine Sorge haben. Das Problem ist eben, wenn man es anstellt wie Margaret Thatcher, wenn man über Jahre oder Jahrzehnte zu wenig schläft und sich irgendwie damit rühmt, dass das ein besonderes Kompetenz- oder Leistungsfähigkeitsmerkmal sei, weil damit schießt man sich langfristig ins Knie und das insbesondere, wenn man eben eine genetische Prädisposition hat. Also wenn man in die Familienanamnese guckt und sieht, da sind Demenzerkrankungen und die sind nicht erst mit 98 vorhanden und die Leute sind so ein bisschen dattrig, sondern wir haben wirklich eine diagnostizierte, symptomatische Demenzerkrankung irgendwie mit 70, 80 Jahren. Oder man testet das sogar genetisch. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Das ApoE-Gen oder die ApoE-Konfiguration ist aus meiner Warte heraus, auch wenn die konventionelle Neurologie das ganz anders sieht, ein sehr wichtiger und sehr hilfreicher Biomarker, den man erheben kann. Und wenn ich dann also in der Familienanamnese oder der Gendiagnostik sehe, ups, ich habe ein erhöhtes Risiko, dann zählt eben das, was ich euch jetzt hier angeboten habe, umso mehr. Und das Gute ist, dass guten Schlaf zu erreichen häufig gar kein Hexenwerk ist. Das habe ich selber wiederholt einfach in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten erlebt, die teilweise kamen und jahrelang schon schlecht geschlafen haben und das schon so dazugehört hat zu deren Alltag. Die haben sich irgendwie arrangiert. Die wussten, sie schlafen schlecht. Die haben dann irgendwie mit Mittagsschlaf und Kaffee und irgendwelchen anderen Strategien versucht, sich so durch den Alltag zu hangeln und haben das auch gut hinbekommen. Ich erinnere das auch aus meiner Klinikzeit mit den Diensten. Man kann so ein gewisses Funktionalitätsniveau da aufrechterhalten und seine Sachen gut hinbekommen. Aber die Lebensqualität, die leidet und man kann definitiv nicht sein volles Potenzial ausschöpfen. Und man tut sich eben in gesundheitlicher Hinsicht nichts Gutes. Und die kamen, ja, und dann kann man es in meiner Erfahrung bei den allermeisten Leuten in relativ kurzer Zeit, wenn man guckt, wie ist die subjektive Schlaferfahrung, wie sind objektive Tracking-Daten und dann dreht man an verschiedenen Hebeln in Bezug auf zum Beispiel Koffeinkonsum, auf Lichtexposition, auf Stress, auf Rituale und so weiter und so fort. Macht natürlich diese ganzen basalen Schlafhygiene-Checks mit Umgebungstemperatur und so weiter. Und dann ist es ganz, ganz häufig so, dass die Leute erstaunt sind, wie schnell das geht. Das ist natürlich nicht immer der Fall und manchmal ist dieser Weg auch ein bisschen länger und manchmal muss man dann wirklich sehr individuell sich rantasten, wenn diese Pauschalempfehlungen eben nicht greifen, aber dass das möglich ist und deutlich einfacher als die konventionelle Medizin suggeriert, das ist in meiner Erfahrung definitiv so. Das heißt, es lohnt sich, auf den Weg zu machen und sich gegebenenfalls da jemanden zur Seite zu holen, der sich einfach gut auskennt. Und das war's für heute. Ich danke euch einmal mehr, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt oder hier auf YouTube zugeguckt. Ich wünsche euch eine gute Woche, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und schlaft gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!